Ja, guten Morgen, ihr lieben Geschwister hier vor Ort und ihr lieben Geschwister an den Geräten. Ja, Teil 5 von unserem Thema Jesus, der Retter, ist da. Wir sind ja beim letzten Mal nicht fertig geworden und so hat es sich angeboten, die Fortsetzung eben heute auf diesen noch unbesetzten Termin zu schieben. Ja, vielen Dank, Manu, auch für die Einleitung. Es waren ein paar Punkte drinnen, die auch heute eine Rolle spielen werden. Du hast einmal auch in dem Daniel-Zitat ja das Licht erwähnt und Rainer, du hast ja einen ganzen Dienst über dieses Licht der Welt gehalten und unser Herr Jesus Christus ist ja dieses Licht der Welt. Dann Gottes Verheißungen uns gegenüber, eine haben wir heute gehört schon, und auch Gottes Verheißungen seinem Volk gegenüber sind unberäubar. Da geht es ja heute weiter, das ist ja dieses übergeordnete Thema. Und dann auch das, was du schon gesagt hast, prüft alles, das Gute behaltet. Das darf auch für diesen Dienst gelten. Weil bei einem so großen Thema mit so vielen Facetten und Details und einer Stunde Zeit, nur ist es oft schwierig, da immer alles auch in die richtige Reihenfolge zu bringen oder in die richtige Zugehörigkeit. Mir ist es ein Anliegen, da einen großen Überblick, einen Faden, eine Linie zu ziehen. Und deswegen bitte ich euch, alles zu prüfen und das Gute zu behalten und vielleicht das auch euch dazu dienen, dass ihr da bei dem einen oder anderen Punkt selber mal im Wort dann an der Stelle noch nachseht und vielleicht auch tiefer da hineinsteigt. Ja, Römer 11, Vers 25 waren die einleitenden Verse. Wir haben sie ja das letzte Mal vor 2 Wochen auch schon so ein bisschen als Leitfaden über alles gestellt und das möchte ich auch heute machen. Wir haben ja beim letzten Mal uns angeschaut, dass Israel beiseite gesetzt wurde, aber eben nicht verstoßen wurde. Eben beiseite gesetzt für eine gewisse Zeit, weil Gott treu ist. Seine Verheißungen sind bei aller unserer menschlichen Untreue, sie sind unbereubar. Es geht immer um seinen Namen. Das ist auch das Zeugnis, was wir an vielen Stellen lesen. Um meines Namens willen handle ich so an Israel, oder handelt er an uns? Und er ist die Liebe, ja, um seines Namens willen und um seiner Liebe willen. Wir haben von dem durch die Sünde verdorbenen Herzen des Volkes Israel gehört. Und Israel ist eben ein Prototyp für alle Nationen, für jeden einzelnen Mensch. Und dieses verdorbene Herz, das hat es ihnen bis auf den heutigen Tag unmöglich gemacht, ihrem Eheherrn, und auch das war ja ein Punkt, dass es da ein Eheverhältnis zwischen Gottes Volk und Jahwe gibt. Und dieses Herz hat es ihnen unmöglich gemacht, ihren Mann, ihren Jahwe, von ganzem Herzen zu lieben und ihm treu zu sein und treu zu bleiben. Und hier in Römer 11 deckt der Paulus ja jetzt dieses Geheimnis auf, dass zusätzlich eben Israel unter Verhärtung und Blindheit jetzt gestellt wurde, aber eben nur für eine gewisse Zeit, bis nämlich die Fülle der Nationen eingegangen ist, bis ein Volk herausgesammelt ist aus allen Nationen für seinen Namen, die den Leib des Christus bilden. Ja, da haben wir uns ein bisschen ein paar Verse im Hosea angeschaut. Wir haben gesehen, dass nach Hosea, der durch sein Leben prophetisch schon das Schicksal Israel abbilden durfte und musste, dass Israel viele Tage ohne staatliche Gewalt, auch bis 1948 ohne Staat, ohne Gottesdienst, also ohne levitischen Dienst, aber eben auch ohne ausgeübten, praktizierten Götzendienst bleiben würde. Und dann heißt es ja, und wir haben den Vers gesehen, und jetzt schalte ich mal auf die Folien um, sonst vergessen wir das. Also das waren unsere Eingangsverse, ja, dieses bis zu ist uns noch bis zu der Zeit, da die Vollzeit der Nationen eingegangen sein wird, das ist heute noch wichtig und eben dann besonders wollen wir heute den Fokus darauf legen, dass dann ganz Israel gerettet wird. Was wird das heißen? Was heißt das? Ganz Israel. Und dann eben kommen wird aus Zion der Erretter. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob entfernen. Und jetzt eben, wie gerade gesagt, Hosea 3, Vers 5. Danach, nach den Zeiten der Nationen, werden die Söhne Israels umkehren und Jahwe ihren Gott aufsuchen und David ihren König. Und sie werden sich bebend zu Jahwe wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Also eine große Wende wird hier im Hosea schon angekündigt. Wir wissen also, jetzt die Zeiten der Nationen und danach passiert etwas grundlegend Neues mit seinem Volk. Und das ist genau das, was ja auch der Jakobus auf dem berühmten Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 so bezeugt, weil es ihm der Heilige Geist aus den Propheten auch so verdeutlicht hat. Da heißt es in Apostelgeschichte 15, Vers 13, als sie geendet hatten, nahm Jakobus das Wort und sprach, Männer, Brüder, hört mich an. Simon, also der Petrus, hat berichtet, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Das ist das, was jetzt abläuft. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, danach will ich wiederkehren und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen, ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn eifrig suchen, ja, alle Nationen, über denen mein Name ausgerufen wurde, spricht Yahweh, der dies auch ausführt. Also, das war erstmal so die grobe heilsgeschichtliche Einordnung, die wir natürlich alle kennen, aber sie ist trotzdem auch in der Christenheit gar nicht so selbstverständlich. Denken wir nur an die Ersatztheologie. Und heute wollen wir uns eben anschauen oder weitermachen, wie und auf welche Art und Weise Gott sein Volk erretten würde. Wie würde Gott, so wie wir es in Römer 11 gelesen haben, die Gottlosigkeiten von Jakob entfernen? Und allein diesen Punkt, den können wir auch heute nur anreißen. Aber über allem steht der uns schon bekannte Grundsatz, durch Gericht zur Gnade, durch Gericht zur Gnade. Jesaja 30, 18. Und darum wird Yahweh zögern. Ja, beim ersten Lesen liest man vielleicht, darum wird Yahweh nicht zögern. Solche Aussagen stehen ja auch in der Schrift. Aber hier heißt es, und darum wird Yahweh zögern, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich erheben, bis er sich über euch erbarmt. Denn Yahweh ist ein Gott des Gerichts oder des Rechts, Mischpat im Hebräischen. Glückselig alle, die auf ihn harren. Auch hier sehen wir, es gibt eine Zwischenzeit, einen Zeitraum, wo Gott zögert, seinem Volk gnädig zu sein, 2000 Jahre. Ne? Aber dann wird er sich erbarmen, bis er sich erbarmt. Und wir sehen hier auch, Yahweh ist ein Gott des Gerichts und des Rechts. Ja, seit 2000 Jahren ist dieses Zögern Gottes der Fall. Und wir wissen noch einmal, was in dieser Zeit geschieht. Der Leib des Christus wird herausgesammelt aus allen Nationen, zu dem auch wir uns ja zählen dürfen. Wenn Gott das anders gemacht hätte, dann wären wir jetzt nicht in diesen, ich sage jetzt mal, Adelsstand hineingekommen, aber dieses Geheimnis von dieser Körperschaft, ja, die dem Christus zugezählt wird, ja, da wo der Christus, der Messias letztendlich aus Haupt und Gliedern diesen volle Christus darstellt, ja, das ist das große Geheimnis, was ja der Apostel Paulus offenbaren durfte, was davor eben noch unbekannt war. Nicht aber das, was Gott mit seinem Volk tun würde, dazu haben sie ja über viele Jahrhunderte die Propheten gehabt. Und so sagt der Jesaja in Jesaja 30, Vers 19, also im nächsten Vers schon so hoffnungsvoll, ja, du Volk in Zion, das in Jerusalem wohnt, du sollst nicht immerfort weinen. Gewisslich wird er sich dir gnädig erweisen auf deinen Hilferuf hin. Sobald er ihn vernimmt, wird er dich erhören. Ich möchte nochmal die Betonung legen hier auf diesen Versteil. Gewisslich wird er sich dir gnädig erweisen auf deinen Hilferuf hin. Sobald er ihn vernimmt, wird er dich erhören. Also da geht es um einen Hilferuf, den er dann wahrnimmt und dann wird er ganz schnell handeln. Ja, wie wird es aber zu diesem Hilferuf Israels kommen? Ganz kurz wollen wir uns auch hier den groben, prophetischen, heilsgeschichtlichen Ablauf in Erinnerung rufen. Leider können wir auf dieses Thema heute auch nicht im Detail eingehen oder auch nur annähernd eingehen. Ja. Aber wir wissen aus der Prophezeiung, aus den Prophetien des Alten Testaments, aber auch das, was wir im Neuen Testament alles lesen, auch das, was der Apostel Paulus dazu zu sagen hat, am Ende des gegenwärtigen Zeitalters wird das, ich sage jetzt mal in Klammern, schon zum Teil ins Land Israel zurückgekehrte Volk in äußerstem Maße in seiner Existenz bedrängt sein und bedrängt werden. Kein Bündnis mit einer anderen Macht oder mit irgendeiner anderen Nation, noch seine eigene Stärke wird ihm dann noch Hoffnung geben können. Wir wissen, der Herr Jesus kommt zur Entrückung zu seinem Leib in den Lufthimmel und nimmt diesen Leib dann hier hinweg. Und dann wird eine Zeit von 7 Jahren eintreten. Wir kennen das ja alles, haben das schon oft gehört. Und am Ende dieser 7 Jahre, genau gesagt die zweite Hälfte, diese 3,5 Jahre, da wird sein Volk in eine Drangsal hineingeführt werden, wie noch nie da gewesen ist. Und das ist dieses Gericht, von dem Jesaja schon im Kapitel 1 prophezeit, Jesaja 1, Vers 27, Zion wird durch Gericht erlöst werden, aber die sich in ihm Bekehrenden durch Gerechtigkeit. Das ist ganz wichtig, dass wir das uns nochmal hier vergegenwärtigen. Zion wird durch Gericht erlöst werden, aber die sich in ihm Bekehrenden durch Gerechtigkeit. Das heißt durch Gottes Treue und seine Tat in Christus Jesus. Im Alten Testament alles noch verborgen. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Aber ein großes Thema, wenn wir diesem Wort allein mal im Alten Testament nachspüren. Aus dem Blick des Neuen Testamentes wissen wir natürlich, was das ist, die Gerechtigkeit Gottes. Und dann der Vers 28, Jesaja 1, Vers 28. Und zwar wird Vernichtung die Abtrünnigen und Sünder allesamt treffen und die von Jahwe Abgefallenen werden umkommen. Hier beschreibt der Prophet Jesaja letztendlich das, was in diesen 3,5 Jahren in der Drangsal oder Trübsal Jakobs mit seinem Volk geschehen wird. Ja, 3,5 Jahre, während denen das Volk Israel durch das Feuer der Drangsal gehen muss und, wie wir es hier lesen, die Gottlosen aus Israel ausgerottet werden. Das ist Gericht. Und das ist das größte und stärkste Gericht, das je auf sein Volk gekommen ist. Eine Drangsal, wie oder von der unser Herr Jesus in Matthäus 24 sagt, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Und wenn die Tage nicht verkürzt worden wären, würde kein Fleisch aus Israel, aus den Auserwählten aus Israel errettet werden. 3,5 Jahre größte Bedrängnis. Dann aber greift der Gott Israels, der Heilige Israels selbst ein. Der Messias kommt in Macht und Herrlichkeit zu seinem Volk und rettet die übrig gebliebenen, den Überrest, vor der Vernichtung der Nationen. Denn das ist ja der Grund. Ja, die Nationen marschieren Richtung Israel und versuchen, dieses Volk ein für alle Mal zu vernichten. Und vor dieser äußersten existenziellen Gefahr bewahrt sie der wiederkommende Messias. Und indem die Nationen hier gegen sein Volk ziehen, ziehen sie letztendlich gegen den lebendigen Gott. Ja, und in kleinen Abbildungen erleben wir das ja auch jetzt in unseren Tagen. Ja, Israel ist der Prüfstein und auch das Ärgernis, an dem sich alle reiben. Und auch jetzt gibt es nicht wenige Nationen auf dieser Welt, die, wenn sie die Möglichkeit hätten, jetzt schon Israel vom Erdboden verschwinden lassen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Aber noch darf Israel auf Bündnisse und eben auf eigene Stärke vertrauen. Wir haben es ja jetzt in diesen Monaten auch gesehen. Sie haben eine gewaltige militärische Stärke, ganz erstaunlich. Aber all das wird ihnen genommen werden zum Ende hier dieser Drangsalszeit hin, damit sie sich nach ihrem Retter ausstrecken. Die Details und Abläufe der 70. Jahrwoche und des großen und sehr furchtbaren Tages des Herrn, so wird er ja in Joel 2, Vers 1 genannt, die müssten wir uns eigentlich viel genauer ansehen. Das können wir jetzt eben nicht. Aber das Endergebnis steht fest. Das ist das, was der Paulus hier im Römer 11 so wunderbar beschreibt. Aus Zion wird der Erretter kommen. Der Messias wird sein Volk aus höchster Todesgefahr retten. Noch einmal Römer 11, Vers 26. Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, kommen wird aus Zion der Erretter, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob entfernen. Ja, wir haben hier zwei Teile. Also der Erretter kommt zu seinem Volk, unser Herr Jesus Christus, der Messias seines Volkes, und er wird gleichzeitig die Gottlosigkeiten von Jakob entfernen. Das ist der zweite Punkt, den der Paulus hier zitiert, weil er zitiert hier aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 59, den Vers 20. Und stellt diesem Zitat auch noch diesen Versteil und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden voran. Wir wollen jetzt kurz der Frage nachgehen, was heißt jetzt eigentlich ganz Israel? Das ist ein Begriff, wo man beim ersten Lesen manchmal sich gar nicht so ganz sicher ist. Ja? Was bedeutet jetzt ganz Israel eigentlich in diesem Zusammenhang? Aber es ist eigentlich ganz einfach. Es ist der Überrest aus Israel, der Überrest aller Israeliten, die am Ende der Drangsalszeit noch leben. Für die gilt, für den Überrest, ihre Gottlosigkeit wird weggenommen werden. Das heißt, was ist die große Gottlosigkeit Israels? Ihre Ablehnung des Messias und damit ihre Auflehnung gegen Gott. Die wird weggenommen sein für den Überrest, weil die anderen, die Gottlosen aus Israel, haben wir ja gelesen, werden in dieser Drangsalszeit ausgerottet. Der Sacharja hat ja auch einiges dazu zu sagen. Unter anderem in Sacharja 12, Vers 8, folgende heißt es, An jenem Tag, da wissen wir auch schon, an welchem Tag wir hier sind, an jenem Tag wird Yahweh die Bewohner von Jerusalems beschirmen und der Stürzende unter ihnen wird an jenem Tag wie David sein und das Haus Davids wie Gott, wie der Engel Yahwehs vor ihnen her. Wir haben Silvester, glaube ich, über das Purimfest von dir, Manu, die Andacht gehabt. Und hier wird etwas Ähnliches geschehen, das jetzt nur mal als Randbemerkung. Der kommende Messias wird auch sein Volk befähigen, selbst gegen die herannahenden Feinde, die sie vernichten wollen, ja, zu bestehen, also selbst gegen sie zu kämpfen. Das zeigt hier auch dieser Vers, aber das ist nur am Rande. Also das, was im Buch Esther schon beschrieben ist, wird sich da in einer anderen Form noch einmal geschehen. Und dann heißt es hier im Vers 9, und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Ja, bekannte und ganz bewegende Verse. Hier hören wir noch einmal von der großen Bedrängnis, die der wiederkommende Messias beenden wird. Alle Nationen, die gegen Israel gezogen sind, werden vernichtet werden. Ja, die Rettung von den äußeren Feinden Israels, die stellt auch zugleich, auch auf das kann man nicht eingehen, ein Gericht über die Nationen dar. Ja, also Gott, indem Gott sein Volk richtet er auch die Nationen, die wieder sein Volk und damit wieder ihn entbrannt sind. Und zugleich, und das ist jetzt dieser letzte Vers, wenn wir hier lesen, von dem Geist des Flehens und der Gnade, zugleich wird Israel auch durch das Wirken des Heiligen Geistes die Decke weggenommen werden. Sie werden ihre große Sünde erkennen, nämlich, dass sie ihren Messias getötet haben. Sie werden unendlich traurig darüber sein. Sie werden wehklagen, wie man über den Tod des erstgeborenen Sohnes klagt. Und ein zweites, sie werden Gott im Gebet um Vergebung bitten und Buße tun. Und dann wird Gott ihnen zum zweiten Mal seinen Sohn senden, diesmal nicht in Knechtsgestalt, sondern in Macht und Herrlichkeit. Und dann werden sie den anschauen, in den sie gestochen haben, ihren wiederkommenden Messias, der sie eben aus der allergrößten Not und Bedrängnis rettet. Noch einmal Verse aus Kapitel 13, Sacharja 13, Vers 9. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, er ist mein Volk. Und er wird sagen, Yahweh ist mein Gott. Auch ein ganz wunderbarer Vers, weil wir hier erfahren, erstens, dass der Überrest ungefähr ein Drittel betragen wird. Ein Drittel des Volkes Israel. Das heißt, zwei Drittel werden tatsächlich durch dieses Feuer vernichtet. Aber ein Drittel, der wird geläutert und geprüft, Silber und Gold, Bilder für die Gerechtigkeit und den Glauben. Und dieser Drittel, der wird dann den Namen des Herrn anrufen. Wie heißt es so schön in Römer 10? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dieses Drittel, dieser Überrest, der wird zu ihrem Messias, ja, Ausschau halten, ihn anrufen und dann auch bekennen, Jahwe, Jeschua ist mein Gott. So wie der Apostel Thomas das ja auch tun darf, als er seine Hand in die Seite Jesus legt. Ja, das ist letztendlich die Darstellung dessen, was Israel dann am Ende als Volksganzes bekennen darf. Mein Herr und mein Gott. Ja, glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Das sind wir. Aber Israel, die dürfen ihren wiederkommenden Herrn sehen, jetzt, und dürfen dann glauben. Ja, da ist die Reihenfolge anders. Und sie legen im Bilde gesprochen ihre Hand an die Seite, in die sie gestochen haben, und bekennen, mein Herr und mein Gott. Jahwe, Jeschua, unser Herr und unser Gott. Und das ist die Entfernung der Gottlosigkeit Israels. Aber halten wir fest, es ist der geläuterte Überrest, nicht ganz Israel im Sinne von alle, die jemals dem Volk Israel zugehörig waren. Ja, so weit sind wir eben noch nicht. Der Überrest, die Auswahl letztendlich, könnte man auch sagen, weil hier immer auch Gott der Handelnde ist. Er gießt seinen Geist der Gnade und des Flehens aus. Er hat dieses Drittel durchs Feuer erhalten und bewahrt. Und das sind letztendlich die Auserwählten aus Israel, so wie der Herr Jesus das ja auch in seinen Endzeitreden darstellt, wenn die dann auch gesammelt werden und so weiter. Auch Jesaja 10, 20 bis 23 spricht deutlich von einem Überrest, dem Überrest Jakobs. Jakob ist ja immer Israel im Fleisch. Dort heißt es unter anderem im Vers 22, ihr könnt gerne mal die ganzen Verse bei Gelegenheit nachlesen, also Jesaja 10, 20 bis 23, und im Vers 22 heißt es, denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, was ja die Verheißung eigentlich ist, nur ein Rest davon wird umkehren, ja, dieses eine Drittel. Ja, geläutert durch das Feuer der Drangsal hat sich dieser Überrest nun dem Messias zugewandt, der sie aus allen äußeren Bedrängnissen jetzt rettete. Aber das eigentliche Problem, und das haben wir ja auch beim letzten Mal schon gesehen, des Volkes Israel waren ja noch nie in seiner Geschichte die äußeren Feinde. Nein, diese waren ja immer nur eine Folge seiner Krankheit. Eine Krankheit, auch das haben wir beim letzten Mal uns ja angesehen, deren Diagnose lautet Halsstarrigkeit durch ein böses, ein unbeschnittenes Herz. Erinnern wir uns noch, ihr habt nicht gewollt. Und was ist die Ursache? Ein Herz, das unter die Sünde, ja, versklavt ist, das durch die Sünde unbrauchbar und verdorben ist. Wie würde Gott nun den Überrest seines Volkes retten, eben nicht nur vor seinen äußeren Feinden, sondern wie würde er sie am Inneren heilen, retten, sie den schlimmen Schaden an ihrem Herzen im Inneren, ja, heilen. Einen ersten Hinweis erhalten wir auch hier in Sacharja 13, Vers 1. Da heißt es, an jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Und das zielt ja auf das Herz ab. An jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, der neue Bund. Auch dieses Thema können wir natürlich heute nur anreißen, eine grobe Linie mal da versuchen, da zu ziehen. Gehen wir zurück zu Römer 11, Vers 27. Da schreibt der Paulus, und das ist der von mir verfügte Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Menge übersetzt, Römer 11, Vers 27, und darin wird sich ihnen der von mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ich ihre Sünden wegnehme oder tilge. Paulus zitiert hier wieder aus Jesaja 59, diesmal aus Vers 21. Und wir fragen uns, um welchen Bund handelt es sich hier? Klar, wir wissen es alle, ich habe es ja bei der Überschrift auch schon gesagt, die Antwort wird sofort klar. Es ist der neue Bund und sie wird noch klarer, wenn wir die Originalstelle bei Jesaja 59, Vers 21 einmal lesen. Da verheißt Gott seinem Volk. Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht Jahwe. Mein Geist, der auf dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht Yahweh, von nun an bis in Ewigkeit. Und ich, so geht dieser Vers los, und ich. Wenn ein Mensch einen Satz so beginnt, ist es meistens eher, kann ein Ausdruck seiner Selbstbezogenheit sein. Als Kinder sagt man das häufig, oder Kindern gesteht man das zu, wenn sie sagen, und ich. Aber hier spricht Gott, Yahweh, und ich. Und diese zwei Wörter, und ich, die allein sind ja schon ein Hinweis auf den, der da spricht, nämlich auf den Messias, auf den Spross, der an einer anderen Stelle in Jesaja 8, Vers 18 zum Beispiel sagt, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, nimmt der Hebräerbriefschreiber ja dann so wunderbar auf. Ich, und dies ist mein Bund mit ihnen. Es handelt sich also um den neuen Bund. Und den wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen, wie gesagt, nochmal ansehen. Aber in diesem Vers, Jesaja 59, 21, bekommen wir schon einen ersten Eindruck. Bei diesem Bund spielt der Geist Gottes die entscheidende Rolle. Ja, hier lesen wir ja schon von dem Geist, der auf dem Volk ist. Wir haben ja von den Bündnissen Israels beim letzten Mal auch ganz kurz gehört und da auch schon festgestellt, dass alle bis auf den Bund vom Sinai eben einseitige Bündnisse waren. Einseitige Bündnisse, was heißt es? Der Mensch konnte zu diesem Bund nichts dazu beitragen. Denken wir nur an den Bundesschluss mit Abraham. Da ist der Abraham sogar in einen tiefen Schlaf gefallen, als Gott seinen Bund mit ihm schloss. Er konnte gar nichts dazu tun, er hat geschlafen. Und so, das ist der Charakter der einseitigen Bündnisse. Und so ist auch der neue Bund ein einseitiger Bund. Das mal nur vorweg. Die deutlichsten prophetischen Aussagen über den neuen Bund finden wir ja bekanntermaßen, also im Alten Testament finden wir ja bekanntermaßen in Hesekiel 36 und Jeremia 31. Und Hesekiel 36 wollen wir jetzt mal uns ein paar Verse anschauen. Ab Vers 25, da heißt es, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Ja, an dieser wunderbaren Stelle verheißt Gott neben der buchstäblichen, realen Rückkehr des Volkes Gottes in sein verheißenes Land, ja, daneben verheißt er hier geistliche Erneuerung. Erstens Reinigung von Sünde, zweitens ein neues Herz, drittens einen neuen Geist, der den Willen und den Wunsch hat, Gott wohlgefällig zu wandeln, ihn anzubeten und ihm gehorsam zu sein, und viertens als Größtes, er verheißt seinen innewohnenden Geist, der sie befähigt, seinem Wort eben vollends zu gehorchen. Gehen wir diese Punkte im Folgenden mal ganz kurz durch. Gott selbst würde sein Volk reinigen. Wasser ist ja ein Bild für Gottes Heil und Leben, für Gottes lebensspendendes Wort. Denken wir an das Wasserbad des Wortes in Epheser 5, 26 und die Waschung, das Bad der Wiedergeburt in Titus 3, Vers 5. Und der Herr Jesus sagt im Johannes 3, Vers 5 zum Nikodemus, Amen, Amen, ich sage dir, wenn einer nicht gezeugt und geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er in die Königsherrschaft Gottes nicht eingehen. Das aus dem Fleisch erzeugte ist Fleisch und das aus dem Geist erzeugte ist Geist. Ja, da haben wir den Begriff der Neuzeugung, der hier in diesem Rahmen eine große Rolle spielt. Die im Alten Bund vorgeschriebenen Opferzeremonien, die man Jahr für Jahr ja unaufhörlich ja, durchführen musste, dem Gesetz danach ja vorgeschrieben, denken wir nur an den großen Versöhnungstag, die konnten das Volk ja nie zur Vollendung führen. Da spielten ja auch schon Besprengungen, Waschungen und so weiter eine große, aber eben symbolische Rolle. Symbolisch deswegen, weil wir ja wissen aus Hebräer 10, Vers 1, dass das Gesetz mit allen seinen Zeremonialvorschriften nur einen Schatten der zukünftigen Güter enthält, ein Abbild, ein Vorbild, ein Hinweis auf das wahre Geistliche, nicht die wirkliche Gestalt der Dinge. Das Blut von Böcken und Stieren und auch die Asche einer jungen Kuh, ja, die wurde ja in das Wasser, in das Reinigungswasser gestreut und dieses Wasser nahm man dann zum Besprengen her, das konnte niemals etwas vollenden, sondern versinnbildlichte eben das eine wahrhaft von der Sünde reinigende Mittel Gottes. Wir haben davon im Anfangslied gesungen, es ist das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und deswegen, und der Hebräerbrief, dem sein Anliegen ist ja das Alte als Schatten auf das Wahre, Wirkliche, auf das Bessere darzustellen. Deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber hier im Kapitel 9 so wunderbar, darum ist er, der Herr Jesus, auch der Mittler eines neuen Bundes, damit aufgrund des Todes, der zur Erlösung von den Übertretungen geschehen ist, die zur Zeit des ersten Bundes begangen wurden, die zum ewigen Erbe Berufene das Verheißene erlangen möchten. Also all das, was im ersten Bund an Schattenhaften da war, wird jetzt hier im neuen Bund im Wesen realisiert. Und der Mittler des neuen Bundes ist nicht der Mose, wie beim alten Bund, sondern der Herr Jesus Christus selber. Er ist der Mittler des neuen Bundes. Der Hohepriester musste ja nach dem Gesetz am großen Versöhnungstag jährlich mit dem Blut der Tiere, also mit fremdem Blut, in das Heiligtum, das heißt die Stiftshütte und den Tempel hineingehen, um eine Bedeckung der Schuld des Volkes zu bewirken. Der wahre, der echte Hohepriester, der Herr Jesus Christus, ist einmal mit seinem eigenen Blut in das wahre Heiligtum Gottes in den Himmel selbst hineingegangen und hat dadurch die Sünde beseitigt, abgeschafft, im Blick auf die Vollendung der Zeitalter. Hebräer 9, 24 bis 27, das hat er einmal getan und das ist gültig im Blick auf die Vollendung der Zeitalter. So heißt es hier so wunderbar im Hebräer 9, 24 bis 27. Und in Hebräer 10 heißt es ab Vers 14, denn durch eine einzige Darbringung hat er die für immer zur Vollendung geführt, die geheiligt werden. Das bezeugt uns ja auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde nach jenen Tagen, fährt der Herr fort, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich auf keinen Fall mehr gedenken. Ein Zitat aus Jeremia 31, der anderen großen Stelle über den neuen Bund im Alten Testament. Und jetzt noch Matthäus 26, Vers 27. Und er, der Herr Jesus, nahm einen Kelch und sprach das Dankgebet und gab ihnen diesen mit den Worten, trinkt alle daraus. Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ja, und als unser Herr Jesus am Kreuz dann gestorben war, als er sich selbst in den Tod gegeben hat, und der römische Soldat zum Testen, ob der denn schon tot sei, weil er so schnell, überraschend schnell gestorben war, ihn mit der Lanze in die Seite stach, was kam da heraus? Wasser und Blut, Wasser und Blut. Ja, die Grundlage der Reinigung, der Besprengung ist das Blut, das unser Herr Jesus am Kreuz vergossen hat. Aber Wasser und Blut, noch ein drittes ist entscheidend, es ist die Gabe des Heiligen Geistes. Noch einmal Hesekiel 36, Vers 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben, wir haben es ja vorhin schon gelesen, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Erinnern wir uns noch an das hoffnungslos Verlorene, weil von Jugend an bösem Herz. Hier haben wir jetzt die Antwort, wie Gott selbst die unheilbaren Herzen seines Volkes heilt. Aber nicht nur die seines Volkes, sondern aller Menschen. Der Mensch erhält einen neuen Geist, indem der Geist Gottes in ein Herz einzieht, was vorher ebenfalls neu gemacht wird. Ja, diesen Zusammenhang sagt uns hier schon der Hesekiel. Das Herz steht ja für die gesamte Natur des Menschen. Der Geist des Menschen ist die Schnittstelle zwischen Herz und Gottes Geist, so würde ich es mal formulieren. Und dieses verhärtete, eigenwillige, steinerne Herz wird jetzt durch ein weiches, nachgiebiges und gehorsames, fleischerne Herz ersetzt. Der Geist Gottes wird in dieses Herz hineingegeben. So lesen wir ja zum Beispiel auch in 2. Korinther 1, Vers 22. Bei alledem, wie gesagt, ist der Geist Gottes das Entscheidende. Der Mensch wird von oben her geboren, gezeugt, neu gemacht und ist jetzt mit der Ausrüstung des neuen Herzens und des innewohnenden Geistes in der Lage, in den Satzungen Gottes zu wandeln und seine Rechte zu bewahren. Warum kann er das jetzt? Weil der Geist Gottes ihn leitet und befähigt, tüchtig macht, sagt der Paulus, tüchtig macht. Aber was heißt hier nun, in seinen Satzungen zu wandeln und seine Rechte zu bewahren? Das Gesetz vom Sinai zu halten? Es bedeutet, dass der von oben her geborene, gezeugte Mensch das neue Gebot erfüllen kann, halten kann, in welchem auch das ganze moralische Gesetz, sage ich mal, der moralische Anteil des Gesetzes vom Sinai erfüllt wird. Es ist das Liebesgebot. Das Liebesgebot, Gott mit ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und indem ein Mensch das tut, erfüllt er automatisch, ohne dass er sich um Kleingedrucktes kümmern müsste, automatisch auch das ganze Gesetz Gottes. Denken wir noch einmal an die wunderbare Verheißung, die Gott schon durch Mose seinem Volk gegeben hatte. 5. Mose 30, Vers 6. Und Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du, Jahwe, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Jetzt hier im neuen Bund ist es endlich soweit. Die Vorhaut des Herzens, die sündige Natur des Menschen, wird weggeschnitten. Er ist nun in der Lage, seinen Gott von ganzem Herzen zu lieben. Der Jude wird im neuen Bund zum wahren Juden. Sagt schon der Paulus in Römer 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein wahrer Jude, der es nur äußerlich ist. Und die rechte Beschneidung ist nicht die äußerliche am Fleisch vollzogene. Vielmehr ist der, der im Verborgenen Jude ist, vielmehr ist es der, der im Verborgenen Jude ist. Und die rechte Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Das Lob eines solchen kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Jetzt ist das Volk Israel ausgerüstet und befähigt, wirklich Gott zu dienen. Ja, wie wunderbar. Zwischenfazit. Kennzeichen des neuen Bundes sind, konnte man leider auch nur so am Rande drauf eingehen, der Geist, das Wasser und das Blut. Die Gläubigen empfangen den Heiligen Geist. Sie wissen um das Wasser des Heils und um das Blut der Erlösung. Aber eine Frage bleibt ja noch offen. Israel, der Überrest, ist jetzt neu gemacht, hat seinen Geist, hat ein neues Herz, kann Jahwe von ganzem Herzen lieben, in dem Liebesgebot wandeln. Aber wir haben ja immer noch die große Thematik, dass das Volk ja eigentlich einen Ehebund hatte mit Gott, mit Jahwe. Und eben durch seinen Götzendienst geistlichen Ehebruch beging. Als drastisches Beispiel haben wir uns ja da eben, wie vorhin schon angesprochen, einige Verse aus dem Propheten Hosea angesehen, um den Gott eben dazu benutzte, um ja diese Realität, diese geistige Realität seinem Volk darzustellen. Hosea musste ja eine huerische Frau heiraten, die ihm huerische Kinder gebar, und die haben ja ganz bedeutende Namen. Ja, das erste hieß Gott sät. Das zweite heißt nicht Begnadigte und das dritte Kind heißt nicht mein Volk. Und das sollte ja hier dem Volk seinen Zustand gegenüber Gott verdeutlichen. Wobei Gott sät ein hoffnungsvoller Name eigentlich ist. Und Gott sagte hier in Hosea 1, Vers 9, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. So war ja die Ausgangssituation, das nur noch mal zur Erinnerung. Und in Jeremia 3, Vers 1 heißt es ja, er spricht, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie von ihm weggeht und die Frau eines anderen Mannes wird, dass sie wieder zu ihm zurückkehren, würde dieses Land nicht ganz und gar entweiht werden. Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt und du solltest zu mir zurückkehren. Gott hasst ja die Scheidung. Sie wird aber bei unbereutem Ehebruch geduldet. Lesen wir zum Beispiel Matthäus 5, Vers 32. Nach Jeremia 3, Vers 8 gab Yahweh Israel, also dem Nordreich Israel in dem Fall, tatsächlich den nach dem Gesetz vorgeschriebenen Scheidebrief. Ja, Israel, das Nordreich, die 10 Stämme, haben von Gott einen Scheidebrief bekommen. Juda dagegen erhielt nach Jesaja 50, Vers 1 keinen Scheidebrief. Nicht, weil sie besser als die 10 Stämme gewesen wären, als Ephraim, ja, das ist ja der Name auch, der immer wieder verwendet wird für die 10 Stämme. Nein, nach Hesekiel 23, Vers 11 trieben sie es sogar schlimmer in ihrer Hurerei als das 10-Stämme-Volk. Warum hat Juda keinen Scheidebrief bekommen? Weil auch hier Gottes Verheißungen unbereubar sind. Gottes Verheißungen an David, lesen wir im 2. Samuel 7, das ist ja der Bund mit David. Und deswegen hat Juda aufgrund seiner Verheißungen an David keinen Scheidebrief bekommen. Trotzdem waren auch sie eben, ja, sogar mehr noch als das 10-Stämme-Volk, ihrem Gott untreu. Nach dem Gesetz 5. Mose 24, 1 bis 4 konnte eine geschiedene, gegebenenfalls auch wieder verheiratete Frau nicht zu ihrem, und wieder verheiratete, ist wichtig, und wieder verheiratete Frau nicht zu ihrem ersten Mann zurückkehren. Und doch sagt Gott hier zu seinem Volk in Jeremia 3, Vers 14a, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht Yahweh, denn ich bin euer Eheherr. Ja, also, wie würde jetzt Gott diese Spannung auflösen? Ja, also, er hat, ein Großteil seines Volkes ist tatsächlich von ihm geschieden, beziehungsweise lebt im Ehebruch. Und jetzt sagt Gott hier, kehrt zu mir um, ich bin euer Eheherr, aber das ist ja nach dem Gesetz gar nicht möglich. Ja. Wir fragen uns also, wie wird Gott dieses Ziel nun erreichen, um aller Gerechtigkeit Genüge zu tun? Rainer, du hast es gerade schon gesagt, die Antwort finden wir in Römer 7. So ist ja die wiederverheiratete Frau an den lebenden Mann durch Gesetz gebunden. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von der Wirksamkeit des Gesetzes, das sie an den Mann band. Demnach wird sie, solange der Mann lebt, als Ehebrecherin gelten, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz gegenüber getötet worden durch den Leib des Christus, um einem anderen zu eigen zu werden, dem aus den Toten Auferweckten, damit wir nun Frucht bringen für Gott. Paulus redet ja in diesen ersten Versen des Kapitels 7 zu denen, die das Gesetz kennen, so heißt es im Vers 1. Also zu Juden, die zum Leib des Christus berufen sind. Auch ein Überrest, ja, den Gott sich jetzt im Gemeindehaushalt bewahrt hat, so haben wir es ja auch im Römerbrief schon gelesen. Und diese hatten natürlich ein Problem, weil sie natürlich immer noch sich an das Gesetz zum Teil gebunden gefühlt haben. Und die ganze Apostelgeschichte und auch das Apostelkonzil und so weiter, das hängt ja alles mit dieser großen Frage zusammen. Und viele, auch in Jerusalem, sind da nicht frei geworden von dem Gesetz. Ja, wo der Paulus nach Jerusalem kommt, sagt der Jakobus ja, 10.000 hier sind Eiferer für das Gesetz. Und der Paulus zeigt hier durch den Heiligen Geist geführt nun auf, wie es sich damit verhält. Und er gebraucht das Bild vom Gesetz der Ehe. Ehemann und Ehefrau sind in einer Verbindung vereint, bis der Tod sie auflöst, diese Verbindung. Die verheiratete Frau ist durch dieses Gesetz an ihren Ehemann gebunden, solange er lebt. Wenn er aber stirbt, ist sie frei und kann einem anderen Mann vermählt werden. Kreuz und Auferstehung ist bei diesem ganzen, ja, bei diesem Gleichnis quasi, bei dieser symbolhaften Darstellung, bei diesem beispielhaften Dreh- und Angelpunkt, Kreuz und Auferstehung. Am Kreuz trug der Messias das Gericht, das uns gebührt. Er trug für alle die Strafe und den Fluch des Gesetzes. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Galater 3, 13. Die Strafe für das gebrochene Gesetz wurde bezahlt und dem Gesetz ist Genüge getan. Mit dem Hinterkopf behalten, Paulus redet zu denen, die das Gesetz kennen, die unter Gesetz waren. Indem der alte Mensch mit dem Christus mitgestorben ist, ist er dem Gesetz und seinen Forderungen gegenüber getötet worden. Denn das Gesetz richtet sich nur an die alte adamitische Natur. Ist aber der alte Mensch im Tode Jesu Christi weggetan, denken wir an Römer 6, dann ist er dem alten Gesetz auch entzogen. Über den neuen Menschen, den Menschen in Christus, den Menschen, der von oben her gezeugt und geboren ist, über den hat das Gesetz keine Macht. Die Rechtslage hat sich vollständig geändert. Das ist die wahre Beschneidung, so wie sie Paulus in Kolosser 2, Vers 11 auch nennt, die Beschneidung des Christus. Der neue Mensch gehört Christus und ist nun einem anderen Gesetz unterstellt. Nicht mehr dem alten Gesetz der Sünde und des Todes, sondern dem Gesetz der Freiheit in Christus, dem er sich ja auch durch sein neues Herz willig unterordnet. Aber dieser Vergleich der verheirateten Frau gegenüber dem Gesetz, der gilt nicht nur dem Gesetz gegenüber, so rum, sondern er darf auch auf den ganzen alten Bund übertragen werden, dessen Kern ja das Gesetz ist. Der alte Bund beruht ja auf dem Gesetz. Römer 10, Vers 4, denn Christus ist des Gesetzes Ziel und Ende, jedem, der glaubt, zur Gerechtigkeit. Durch den Tod Christi ist der Jude dem Gesetz gestorben, sind auch die Gläubigen aus Israel frei, sich nun mit einem anderen zu vermählen. Und dieser andere ist der, der für alle starb und aus den Toten auferstanden ist, der Christus. Auf dieser Basis, auf der Basis des Mitgestorben und Mitauferstandenseins, ist die ehemalige Ehebrecherin Israel nun frei, sich mit dem Auferstandenen zu vermählen. Das ist der Knackpunkt an dieser Stelle. Mitgestorben mit dem Christus ist sie nun frei, mit dem, der für sie gestorben ist und auferstanden ist, sich mit ihm zu vermählen. Und wer es genau aufgepasst hat, eigentlich sind ja zwei gestorben. Ja. Am Kreuz hing ja Jahwe. Ja. Auch er ist letztendlich gestorben, wenn man Römer 7, Vers 2. Jeremia 31, Vers 3. Jahwe ist mir von fern erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Ich will dich wieder bauen und du wirst gebaut werden. Jungfrau Israel, du wirst dich wieder mit deinen Tamburinen schmücken und ausziehen im Reigen der Tanzenden. Jungfrau Israel. Oder Hohelied 2, Vers 8. Wir wissen ja alle, was das eigentlich für eine Symbolik ist, wenn es hier heißt, horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Berge. Ja, das ist die Jungfrau Israel, die sich freut, dass ihr Geliebter, ihr Verlobter vielleicht auch, ja, im Annahen ist. Offenbarung 19, Vers 7, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Ja, Israel wird auf diese Art und Weise, auf dieser Basis, auf dieser Grundlage durch Gottes wunderbare große Gnade von der Hure zur Jungfrau, zur Braut und zur Ehefrau des Christus. Und da können wir immer wieder nur staunen und ja, darüber uns freuen, dass Gottes Berufungen wirklich unbereubar sind. So macht es nur Gott. Im Irdischen gibt es das nicht. Ja. Aber Gott schafft es, aus einer Hure eine Jungfrau und eine Braut zu machen. Wie bewundernswert sind doch seine Pläne und seine Wege, wie schon Gott zu seinem Volk in Jesaja 55, Vers 9 sagte, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Der Buchstabe des Gesetzes, des alten Bundes, der tötete. Nicht, weil das Gesetz schlecht ist, das Gesetz ist heilig und gut, aber aufgrund der sündigen Natur des Menschen. Ja, Sünde wird durch das Gesetz angestachelt. Jetzt hier aber im neuen Bund, auf der Basis der am Kreuz geschehenen Erlösung, wirkt der Geist Gottes, der Heilige Geist, der macht im neuen Bund lebendig. Er befähigt, indem er von oben her zeugt und dann Frucht bewirkt. Und deswegen hat Israel eine ganz wunderbare Verheißung. Zum Beispiel hier Jeremia 31, Vers 22. Wie lange willst du dich hin und her wenden, du abtrünnige Tochter? Das Israel im Fleisch, Jakob. Und jetzt der prophetische Blick. Denn Jahwe hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Die Frau wird den Mann umgeben. Ja, neu geschaffen, von oben her gezeugt wird das Volk Israel als die Ehefrau des Christus ihren Mann umgeben. Wunderbare Verheißung. Die Ehefrau Israel kann nun vom Fluch des Gesetzes befreit und durch den Geist neu gemacht, befähigt eben, Gott im Geist dienen und ihm ja, die Früchte bringen, die Gott durch dieses Werkzeug, die der Messias mit seiner Frau ja, bewirken will. Und was ist die Folge dessen, wenn das erneuerte Israel zusammen von Zion aus mit seinem Messias in die Welt hinaus ja, das Licht hinaustragen wird? Römer 11 wieder, Vers 15. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt bedeutet, was wird dann ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Leben aus den Toten. Das ist das, was Gott durch sein Volk, durch sein wiederhergestelltes, aber nicht nur wiederhergestellt, ja, neu geschmachtes, geschaffenes, neues Volk, das ihm dient, dann einmal bewirken wird. Leben aus den Toten. Ja, wir kommen zum Fazit. Am Kreuz von Golgatha nahm Gott Israels Sünde hinweg, erlöste es vom Gesetz der Sünde und des Todes und legte die Grundlagen des neuen Bundes. Aber erst jetzt, am Ende der Tage, kommt der neue Bund für sein Volk, dem Überrest, tatsächlich zum ersten Mal zur Anwendung und Auswirkung. Noch einmal Jesaja 44, Vers 22. Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünde. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Noch ist es nicht so weit, aber vielleicht nicht mehr lang hin, dass dieser neue Bund tatsächlich dann zur Anwendung und Auswirkung für sein Volk kommt. Gott selbst, und das ist das Entscheidende, ja, ich werde, ich tue, ich mache, Gott selbst schafft sich ein neues Israel, indem er im Rahmen des neuen Bundes seinem Volk von oben durch seinen Geist ein neues Herz, einen neuen Geist schenkt, sodass sie in seinen Geboten, das heißt dem neuen Gebot, dem königlichen Gesetz der Liebe, in dem Gesetz des Christus wandeln können. Wir haben gesehen, dies wird geschehen am Ende der Tage, wenn Israel in höchster Not sich seinem Messias zuwendet und er dann auch zu ihnen kommt. Denken wir an diesen Hilferuf, auf den er wartet und der noch erschallen wird. Und dann wird er nicht zögern zu kommen. Aus dem Nicht-Volk Gottes, denken wir an das eine Kind, das Hosea, werden Söhne des lebendigen Gottes, die Ehefrau des Christus, die zu seiner Ehre zur Verfügung steht, um sein Licht, die Botschaft vom Heil in Jesus Christus zu allen Völkern hinauszutragen. Leben aus Toten. Sie selbst, der Überrest aus Israel, werden dann im Millennium, dem tausendjährigen Friedensreich, unter der Königsherrschaft Christi, ihres Eheherrn, zum ersten Mal in die verheißene Ruhe eingehen und auch alle verheißenen irdischen Segnungen dann erleben. Ja, all das, was im alten Bund unter dem Segen verheißen wurde, ist ja noch nie eingetreten, wenn dann immer nur rudimentär und anbruchshaft. All das wird dann hier im neuen Bund ja wirklich Ihnen auch im irdischen Bereich leibhaftig und vollumfänglich ja, zugetragen werden. Dann haben wir noch offene Punkte. Nur ein Überrest aus Israel geht ins Millennium ein. Was aber ist mit den anderen aus Israel? Wie macht Gott hier weiter? Und dann ein zweites. Wie ist unser, also wie ist das Verhältnis derjenigen, die sich zum Leib des Christus zählen, zum neuen Bund? Ja, auch eine Frage, die man mal bewegen kann. Paulus sagt ja, und damit möchte ich schließen, der letzte Vers, 2. Korinther 3, Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ja, damit sind wir für heute am Ende. Der Herr möge sein Wort an uns segnen, und ich bete noch mit uns. Lieber Vater, wir können immer wieder nur staunen, wenn wir in dein Wort hineinblicken, welche Gedanken und welche Wege du ja mit deinem Volk Israel hast. Wenn wir diese Verheißungen lesen, wenn wir das lesen, was ja dieses Volk für eine Geschichte hatte, hat und noch haben wird, dann können wir immer wieder nur staunen und bekennen, ja, unser menschlicher Verstand kann es nicht begreifen. Deine Wege sind wirklich so viel höher und so viel größer als unsere Gedanken und unsere Wege. Aber wir rühmen deine große Gnade, wir rühmen deine Barmherzigkeit, die über allem steht, deine Verheißungen, die unbereubar sind, aber auch, dass du wirklich allmächtig bist, dass du in den Ungehorsam einschließt, um dich aller zu erbarmen. Und das sehen wir ganz deutlich an deinem Volk Israel. Und wenn wir dann sehen, auf welcher Grundlage du sie dann zurückkaufst und ja, dir als Werkzeuge, deinem Sohn, dem Messias, als Ehefrau, ja, dir zubereitest und sie ertüchtigst dazu, dann können wir nur staunen. Du bist es, der durch deinen Geist all die Segnungen, die unser Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, ja, all das, was er an Erlösung und an Beantwortung der Schuldfrage, letztendlich die große Frage deiner Gerechtigkeit, nach deiner Gerechtigkeit, ja, wie er all das jetzt seinem Volk zukommen lässt, dann können wir dich darüber nur preisen und loben und anbeten. Und jetzt stehen wir als solche da, die schon vor Israel in dieses Heil hineingelangt sind, die schon auf derselben Basis neues Leben geschenkt bekommen haben. Deinen Geist, der uns neu gemacht hat, der uns neu gezeugt hat, deine Liebe, die in unser Herz ausgegossen ist, deine Gerechtigkeit, die du, Herr Jesus Christus, uns hast angedeihen lassen, indem du all unsere Schuld und Sünde auf dich genommen hast. Ja, dann bleibt uns doch nur übrig, uns immer wieder neu dir ganz hinzugeben, dass wir auch solche werden, die dir willig zur Verfügung stehen, so wie es eines Tages dein Volk sein wird, dass wir jetzt in dieser Zeit, ja, ich möchte sagen, in diesem Zwischenzustand, in dem wir noch einerseits hier in diesem Körper der Sünde und des Todes sind und andererseits innerlich neu gezeugt sind, dass wir doch dort uns immer wieder neu von dir dazu bewegen lassen, von deinem Geist, die Dinge zu tun, die du zuvor bereitet hast, dass wir solche werden, die dich von ganzem Herzen lieben und die Liebe auch dem Nächsten weitergeben in dem gleichen Maße. Das mögest du jedes Einzelnen ganz persönlich und ganz praktisch schenken. Das dürfen wir uns dir anbefehlen, lieber Vater, und wir danken dir und preisen und loben dich in deinem Sohn. Amen.